Liebe Geschwister, wenn wir in diesen Tagen das Wort Israel hören, dann entsteht in unseren Köpfen fast augenblicklich ein Bild oder Bilder. Es sind Bilder aus den täglichen Nachrichten, geprägt von geopolitischen Konflikten des 21. Jahrhunderts im Nahen Osten, von Krieg, von Terror und von tiefem menschlichen Leid. Wenn wir heute am sogenannten Israel-Sonntag in der Kirche zusammenkommen, dann, so fühlt sich das für mich an, stehe ich auf der Kanzel vor einer großen Herausforderung. Nicht von einer Seite vom Pferd zu fallen und nicht von der anderen. Man könnte jetzt eine politische Rede halten oder einen Geschichtsvortrag, aber das will ich nicht. Und deswegen stelle ich voraus, ich muss klar differenzieren, wenn es um Israel geht. Eine Verhältnisbestimmung vornehmen, denn das Wort Israel, so wie ich es verstehe, umfasst für uns heute drei völlig unterschiedliche Dimensionen, die wir weder blind miteinander vermengen, noch sauber voneinander trennen können. Da ist zuallererst das politische Israel, ein moderner, westlich geprägter Staat mitten in einem hochexplosiven Konfliktraum und auch verstrickt in Konflikte. Und dieser Staat, dieses Staatsgebilde, ist das lebensnotwendige Schutzversprechen für Jüdinnen und Juden weltweit nach dem Holocaust. Aber als Staat handelt Israel im Raum der Politik und ist an das Völkerrecht und an ethische Maßstäbe gebunden. Israel ist ganz nüchtern betrachtet erstmal, wenn wir auf die Landkarte schauen, ein geopolitischer Akteur unserer Zeit unter vielen. Und deswegen sage ich, Politik muss immer auch kritisierbar sein. Und davon unterscheiden müssen wir aber das Zweite, das historische Israel. Historisch ist das, was uns in unserer deutschen Geschichte mit Israel begegnet. Jahrhunderte christlichen Antijudaismus haben den Boden für den Zivilisationsbruch der Shoah bereitet. Und aus diesem historischen Erbe erwächst uns eine bleibende, auch theologische Verantwortung. Solidarität mit jüdischem Leben und der Kampf gegen jeden Antisemitismus, das sind für uns keine politischen Optionen, sondern eine unaufgebbare Notwendigkeit unseres christlichen Glaubens. Und schließlich das Dritte. Es gibt das theologische Israel für uns, das bleibende erwählte Volk Gottes, von dem das jüdische Glaubensbekenntnis Schema Israel singt und in dessen Wurzeln wir als christliche Kirche überhaupt erst hineingepfropft sind. Jesus selbst gehörte diesem Volk an. Vieles seiner Lehre ist ohne das Judentum auch gar nicht zu verstehen. Drei zu unterscheidende, aber doch nicht ganz zu trennende Dimensionen: politisches, historisches und theologisches Verständnis von Israel. Und so wichtig die Einordnung und diese Differenzierung auch ist, noch einmal, unser Gottesdienst soll heute weder eine politische Rede werden, noch ein Geschichtsvortrag. Wir sind hier, um nach dem theologischen Israel zu fragen. Nach Gottes bleibendem Plan mit seinem erstberufenen Volk und unserem Verhältnis als Kirche dazu. Und das ist eine Frage, die schon den Apostel Paulus zutiefst umtrieb und die ihn auch wirklich schmerzte. Im Römerbrief ringt er um eine Antwort und führt uns mitten hinein in ein göttliches Geheimnis, das uns jede religiöse Überheblichkeit nimmt. Wir hören auf Worte aus dem Römerbrief, Kapitel 11, die Verse 25 bis 32. Ich will euch, Brüder und Schwestern, dieses Geheimnis nicht verhehlen, damit ihr euch nicht selber für klug haltet. Verstockung ist einem Teil Israels widerfahren, bis die volle Zahl der Heiden hinzugekommen ist. Und so wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht: Es wird kommen aus Zion der Erlöser, der wird abwenden alle Gottlosigkeit von Jakob. Und dies ist mein Bund mit ihnen, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Nach dem Evangelium sind sie zwar Feinde um euretwillen, aber nach der Erwählung sind sie Geliebte um der Väter willen. Denn Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht gereuen. Denn wie ihr einst Gott ungehorsam gewesen seid, nun aber Barmherzigkeit erlangt habt wegen eures Ungehorsams, So sind auch jene jetzt ungehorsam geworden wegen der Barmherzigkeit, die euch widerfahren ist, damit auch sie Barmherzigkeit erlangen. Denn Gott hat alle eingeschlossen in den Ungehorsam, damit er sich aller erbarme. Amen. Wenn wir heute theologisch über Israel nachdenken, dann betreten wir einen Raum, der sich von anderen Begegnungen der Kirche mit Religionen und Kulturen unterscheidet. Deswegen müssen wir ganz sorgsam mit unseren Worten umgehen. Der Begriff Judenmission gehört für mich zu diesen Worten. Er ist nicht nur historisch schwer belastet, sondern trifft das Verhältnis zwischen Kirche und Israel auch nicht. Denn was meinen wir eigentlich, wenn wir von Mission sprechen? Mission bedeutet im christlichen Sinne nicht, dass die Kirche ihre eigenen Ideen verbreitet oder Menschen für eine bestimmte Konfession gewinnt. Mission ist immer erst zunächst Gottes eigenes Handeln. Die Theologie spricht deswegen von der Missio Dei, also von der Mission Gottes, von der Sendung Gottes. Das heißt, Gott selbst ist der Handelnde in dieser Geschichte. Er, Gott, sucht den Menschen, geht ihm nach und eröffnet ihm Gemeinschaft mit sich. Wir als Kirche sind nicht Eigentümerin der Mission. Wir dürfen lediglich daran teilhaben. Wir geben Zeugnis von dem, was Gott getan hat. Wir erzählen von Jesus Christus. Wir laden Menschen ein, die sich für Gottes Wirken öffnen wollen. Und genau an dieser Stelle wird ja deutlich, warum Israel eine Ausnahme darstellt. Mission richtet sich an Menschen, die den lebendigen Gott noch nicht kennen. Das Volk Israel aber kennt diesen Gott seit Jahrtausenden. Der Gott, den wir in Jesus Christus bekennen, ist kein anderer Gott als der Gott der Erzväter Abraham, Isaak und Jakob. Es ist derselbe Gott, der Mose am brennenden Dornbusch begegnete, derselbe Gott, der den Bund am Sinai schloss, derselbe Gott, dessen Treue die Psalmen besingen und dessen Verheißungen die Propheten verkündigen. Wir stehen Israel also nicht gegenüber wie der Lehrer seinen Schülern. Vielmehr stehen wir vor unseren älteren Geschwistern im Glauben. Die Bibel beginnt mit der Geschichte Israels. Unser Herr Jesus Christus war Jude, seine Jünger waren Juden und die ersten Gemeinden entstanden auch aus dem Judentum heraus. Natürlich bekennen wir als Christen, dass Gott sich in Jesus Christus endgültig offenbart hat. Dieses Bekenntnis gehört zum unverwechselbaren und unaufgebbaren Kern unseres Glaubens, aber daraus erwächst kein Recht, über Gottes Weg mit seinem erstberufenen Volk zu verfügen oder zu meinen, ihn gar besser zu kennen als Gott selbst. Davor warnt Paulus im Römerbrief. Wir sind nicht Richter über Israel. Wir sind Zeugen, Zeugen der Gnade Gottes. Und diese Gnade beginnt nicht erst bei uns, sie beginnt bei dem Gott Israels, der seinem Volk die Treue gehalten hat und dessen Treue wir auch unserem Heil verdanken. Wenn wir das erkannt haben, dann verändert sich auch unsere Haltung. Nicht missionarischer Hochmut, nicht das Gefühl, wir haben den richtigen Glauben, wir wissen es ja besser, sondern eine gewisse Demut, eine Demut, die sich daran erinnert, wo unsere eigenen Wurzeln liegen. Paulus spricht im Römerbrief immer wieder davon, alles, was unseren Glauben trägt, hat seinen Ursprung in Israel. Die Verheißung Gottes, der Bund, das Gesetz, die Propheten, die Psalmen, die Geschichte des rettenden Handelns Gottes, all das gehörte ja zuerst zum Volk Israel. Wir als christliche Kirche, wir haben diesen Schatz nicht selbst hervorgebracht, wir haben ihn empfangen und auch in ein anderes Licht gestellt bekommen. Wenn wir uns zu Christus bekennen, wenn wir Christus lieben, dann begegnen wir in ihm zugleich auch der Geschichte Gottes mit seinem erwählten Volk. Deswegen steht das nach wie vor alles in unserer Bibel. Zum Glück sind Vorhaben gescheitert, das alles herauszustreichen. Und darum haben die Worte des Paulus auch so ein großes Gewicht. Nach der Erwählung sind sie Geliebte um der Väter willen, denn Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht gereuen. Gottes Erwählung kennt also keinen Widerruf. Was Gott einmal zugesagt hat, das nimmt er nicht zurück. Seine Treue ist größer als menschliche Untreue. Gerade deshalb braucht die Kirche eine Haltung der Ehrfurcht. In dem Kapitel, das der Predigtlesung des Römerbriefes vorausgeht, gebraucht Paulus das eindrückliche Bild, das ihr vielleicht auch im Ohr habt und das viele schon mal gehört haben, das Bild vom Ölbaum. Israel ist dieser edle Ölbaum, so wird es dargestellt. Und wir Christen aus den Völkern sind wie wilde Zweige, die entgegen aller gärtnerischen Vernunft in diesen Baum hineingepfropft wurden. Wir tragen nicht die Wurzel, die Wurzel trägt uns. Und vielleicht hilft ja noch ein anderes Bild, um das noch ein wenig klarer zu machen. Die Kirche ist und bleibt, so könnte man es sehen, ein Gast im Hause Israels. Und ein Gast beginnt nicht, den Gastgeber zu belehren oder ihm zu erklären, wie das eigene Zuhause eigentlich zu funktionieren hat. Ich glaube, im Miteinander mit dem Volk Israel können wir lernen. Wir können lernen, was es heißt, jahrtausende lang zu glauben, mit allen Höhen und Tiefen, die uns da überliefert sind. Wir können lernen, was es heißt, heilige Schriften zu lieben und über Generationen hinweg diesen Wert der Schriften weiterzutragen und zu erhalten. Wir können lernen, was es heißt, auf den kommenden Gott zu warten. Wir können lernen zu staunen darüber, dass Gott sich den Menschen von sich aus in Liebe zuwendet. Ja, das Staunen. Vielleicht ist es eine der wichtigsten Lektionen dieses Israel-Sonntages, dass wir wieder staunen lernen, staunen im Glauben. Staunen über einen Gott, der seine Zusagen nicht zurücknimmt. Staunen über eine Treue, die selbst dort Bestand hat, wo wir Menschen längst aufgegeben hätten. Und staunen darüber, dass wir als das, was wir heute nun Kirche nennen, überhaupt Anteil an dieser großen Heilsgeschichte bekommen haben, nicht aus eigenem Verdienst, sondern allein aus der Gnade Gottes. Bis hierhin konnten wir staunend auf Gottes bleibende Treue zu Israel schauen. Aber Paulus verschweigt auch die andere Seite nicht. Es gibt eine tiefe Tragik, die ihn selbst schmerzt und die sich wie ein roter Faden durch die Kapitel des Römerbriefes 9 bis 11 zieht. Das Volk, aus dem der Messias hervorgegangen ist, hat seinen eigenen König und Retter mehrheitlich nicht erkannt, als er kam. Und für uns als Christen ist das manchmal nur schwer auszuhalten. Martin Luther ist daran verzweifelt, wurde bitter darüber und judenfeindlich. Für uns als Christen ist das schwer auszuhalten, denn wir glauben und bekennen, in Jesus Christus ist Gottes Heil bereits erschienen. In ihm hat Gott den neuen Bund aufgerichtet. In seinem Tod und seiner Auferstehung hat er Sünde und Tod überwunden. Wer ihn kennt, kennt den Vater. Wer ihm begegnet, begegnet Gott selbst. Und gerade deshalb empfinden wir Schmerz, wenn wir sehen, dass unsere jüdischen Geschwister im Glauben bis heute warten. Die Synagoge lebt in der Hoffnung auf eine Zukunft, von der wir glauben, dass sie in Christus bereits begonnen hat und Gegenwart ist. Und das ist keine Kleinigkeit, sondern es ist eine tiefe theologische Differenz zwischen unseren beiden Religionen. Paulus mahnt an der Stelle zur Demut. Er sagt nicht, nun macht euch auf und löst dieses Problem. Er entwickelt keine Strategie, wie die Kirche Israel überzeugen könnte. Stattdessen spricht er von einem Geheimnis. Verstockung ist einem Teil Israels widerfahren, bis die volle Zahl der Heiden hinzugekommen ist und so wird ganz Israel gerettet werden. Ein Geheimnis, das sich unserem Zugriff entzieht. Wir können es weder erklären noch herbeiführen. Wir dürfen nicht meinen, wir müssten Gottes Heilsplan vollenden. Natürlich geben wir Zeugnis von Jesus Christus. Das können und dürfen wir gar nicht verschweigen. Er ist unsere Hoffnung, unser Herr und unser Erlöser, aber dass Israel eines Tages ihn als den Messias erkennt, das ist kein Werk menschlicher Überzeugungskraft. Es ist Gottes eigenes Werk. Es gehört zu den letzten Dingen, zu seinem endzeitlichen Handeln, das sich unserer Verfügung entzieht und entzogen bleiben wird. Für uns gilt es also anzuerkennen, dass es Fragen gibt, auf die wir keine fertigen Antworten besitzen, so schwer aushaltbar das manchmal ist. Anzuerkennen, dass wir manches nicht auflösen können, dass wir lernen müssen, Gott auch dort zu vertrauen, wo wir seine Wege nicht bis zum Ende verstehen. Darum begegnen wir Israel weder mit Überheblichkeit noch mit Resignation. Wir begegnen ihm mit Respekt und mit Fürbitte. Wir legen dieses große Geheimnis in die Hände dessen, dessen Gedanken höher sind als unsere Gedanken und dessen Wege weiter reichen als unsere Wege. Denn wenn einer Israels Geschichte zu ihrem guten Ende führen kann, dann ist es doch dieser. Derselbe treue Gott, der seinen Bund niemals widerruft und dessen Erbarmen größer ist als unser Verstehen. Wenn wir nun sagen, wir sind nicht dazu berufen, Israel mit missionarischem Eifer und mit rhetorischer Kunst zu bedrängen und zu überzeugen, dann stellt sich sofort die Frage, ja, was ist denn unsere Aufgabe? Sollen wir schweigen, uns zurückziehen und nichts mehr sagen? Paulus gibt darauf eine überraschende Antwort. Schon einige Verse zuvor im Römerbrief beschreibt er Gottes Gedanken mit einem seltsamen Wort oder mit einem bemerkenswerten Bild. Israel, so schreibt er, soll durch die Heidenchristen eifersüchtig gemacht werden. Eifersüchtig. Interessante Wortwahl. Dieses Wort klingt für unsere Ohren zunächst befremdlich, denn Eifersucht hat ja so etwas negativ Konnotiertes. Ist mit Neid und Missgunst verbunden. Paulus meint aber etwas ganz anderes. Er spricht von einer Sehnsucht, die geweckt wird. So wie jemand ein glückliches, erfülltes Leben sieht und denkt, ja, das wünsche ich mir auch. Genau diese Sehnsucht soll unser christliches Leben bei anderen hervorrufen. Nicht unsere theologischen Argumente sollen überzeugen. Nicht unsere Traktate, nicht unsere Debatten und schon gar nicht überhebliches Auftreten, sondern unser Leben als Christen soll überzeugen. Und stellen wir uns doch einmal vor, unsere jüdischen Geschwister würden auf unsere Gemeinde schauen. Was würden sie sehen? Würden sie Menschen sehen, die von Gottes Gnade verändert wurden? Menschen, die vergeben können, weil ihnen vergeben wurde? Menschen, die Hoffnung ausstrahlen, obwohl sie Schweres erlebt haben? Menschen, die Frieden stiften, obwohl die Welt immer tiefer in Hass und Spaltung versinkt? Wenn wir dieses Bild abgeben könnten, wenn das geschieht, dann kommen Fragen auf. Dann fragt man doch, woher kommt diese Hoffnung bei denen? Woher kommt diese Freude bei denen? Woher kommt dieser Wille zum Frieden bei denen? Und wenn wir diese Fragen auslösen, dann würden wir tatsächlich etwas von dem sichtbar machen, was wir bekennen, dass Gottes Verheißung in Jesus Christus ihre Erfüllung gefunden haben. Und das ist ja überhaupt der eigentliche Auftrag der Kirche, nicht nur gegenüber Israel, sondern gegenüber allen Menschen. Wir sind zuerst dazu berufen, nicht Recht zu behalten, sondern Christus selbst sichtbar werden zu lassen, in dieser Welt, in dieser Zeit. Nicht durch Lautstärke, sondern durch Liebe, nicht durch Überheblichkeit, sondern durch Demut, nicht durch Druck, sondern durch ein Leben, das vom Evangelium geprägt ist. Keine leichte Aufgabe für uns. Keine leichte Aufgabe. Ein Traktat ist schneller verteilt. Eine Diskussion ist schneller geführt. Aber ein Leben zu führen, in dem Christus erkennbar wird, naja, es ist, wie es der Name schon sagt, eine lebenslange Aufgabe. Und darum regt uns gerade der heutige Israelsonntag an, neu darüber nachzudenken, wie wir als Gemeinde leben. Ob Menschen an unserem Miteinander etwas von Gottes Wesen entdecken können. Ob unsere Gottesdienste, unsere Gemeinschaft, unsere Gastfreundschaft und unser Umgang miteinander etwas ausstrahlt, von der Liebe Christi. Denn genau das ist doch eigentlich auch die schönste Form des christlichen Zeugnisses. Dass Menschen nicht zuerst unsere Worte hören, sondern in unserem Leben, in unserem Dasein etwas von der Gegenwart Jesu erkennen. Und vielleicht wird dadurch jene heilige Sehnsucht geweckt, von der Paulus spricht, eine Eifersucht, Sehnsucht nach dem Gott Israels, der seine Verheißungen in Christus erfüllt hat und dessen Liebe bis heute Menschen verwandelt. Liebe Geschwister, wenn wir nun am Ende der Predigt noch einmal auf den Römerbrief schauen, dann bleibt eine Frage stehen, die Paulus selbst tief bewegt hat. Was wird aus meinem Volk? Was wird aus den jüdischen Geschwistern? Wir haben verstanden, die Antwort auf diese Frage liegt letztlich nicht in unserer Hand. Dass Israel am Ende den Messias erkennt und Gottes Heilsplan zur Vollendung kommt, das ist kein menschliches Projekt. Es ist und bleibt Gottes eigenes Handeln, Gottes Mission. Ein großes endzeitliches Geheimnis, das wir vertrauensvoll in seine Hände legen. Aber gerade weil wir diese letzte Antwort Gott überlassen, entbindet uns das nicht von unserer Verantwortung im Hier und Heute. Und hier müssen wir uns auch ehrlich machen. Wenn Paulus davon spricht, dass die Kirche Israel durch ihr Leben eifersüchtig machen soll, dann müssen wir schweren Herzens bekennen, diesen Auftrag haben wir über weite Strecken unserer Geschichte verfehlt. Und zwar so richtig. Wir haben Israel nicht die Schönheit des Evangeliums vor Augen gestellt. Wir haben Israel nicht durch Liebe beeindruckt. Stattdessen hat die Kirche jüdischen Menschen über Jahrhunderte ausgegrenzt, entrechtet, gedemütigt und verfolgt. Christlicher Antijudaismus hat den Boden für einen Hass gelegt, der schließlich in einem unfassbaren Menschheitsverbrechen seinen Höhepunkt fand. Und auch ein anderes, alltäglicheres Beispiel, was nun weit weniger drastisch ist, aber was schon auch benannt werden kann, da wo jüdische Menschen deshalb nur getauft wurden, damit sie gesellschaftlich akzeptiert wurden oder dass sie berufliche Möglichkeiten erhielten, ja auch das ist doch eine Fehlentwicklung gewesen. Da wurden Menschen genötigt und da wurde auch die heilige Taufe ihrer Bedeutung beraubt. Letztlich war das also nur gesellschaftliche Anpassung an gesellschaftliche Umstände und kein befreiendes Zeugnis der Gnade Gottes. Man könnte mehr aufzählen. Und so gab es vieles im Verhältnis zwischen Israel und Kirche, was aus heutiger Perspektive kritisch zu beurteilen ist. Man muss es deshalb in aller Klarheit sagen, wir sind dem Volk Israel, dem wir geistlich viel zu verdanken haben, bis heute auch viel schuldig geblieben. Das ist eine der tiefsten Wunden am Leib Christi. Aber wir wissen, Schuld ist im Evangelium niemals das letzte Wort. Schuld will bekannt, betrauert und, soweit es möglich ist, auch durch neue, andere Wege beantwortet werden. Wie kann ein solcher Weg heute aussehen? Wie können wir einen solchen Weg gehen? Vielleicht gerade dadurch, dass wir lernen, mit einer Haltung zu leben, die man schmerzhafte Treue nennen könnte. Schmerzhafte Treue. Eine Treue, die aus unserer gemeinsamen Geschichte erwächst. Eine Treue, die jüdisches Leben schützt und Antisemitismus entschieden widerspricht. Eine Treue, die aber zugleich auch den Mut hat, politische Entscheidungen des Staates Israel nach denselben ethischen Maßstäben zu beurteilen wie die eines jeden anderen Staates. Denn unsere Solidarität ist auch keine blinde Parteinahme. Sie wurzelt nicht in politischen Interessen, sondern in der Treue Gottes selbst. Schmerzhafte Treue. Die Haltung der schmerzhaften Treue, die beginnt dort, wo wir gemeinsam mit unseren jüdischen Geschwistern zu demselben Gott beten. Wo wir ihn bitten um den Shalom, diesen Frieden, der weit mehr ist als ein Schweigen der Waffen, der Frieden, der Versöhnung schafft, Gerechtigkeit wachsen lässt, der Gottes wunderbare Schöpfung bewahrt und der Menschen wieder miteinander verbindet. Und so entlässt uns der Israel-Sonntag nicht mit einfachen Antworten in den Alltag. Tut mir leid, nein, das macht er nicht, sondern mit einer Haltungsaufgabe. Demut vor Gottes Geheimnis. Dankbarkeit für unsere geistlichen Wurzeln, ehrliche Buße über unsere Schuld und Hoffnung auf den treuen Gott, dessen Gaben und Berufung ihn nicht gereuen. Unserem gemeinsamen Gott vertrauen wir Israel an, vertrauen wir unsere Kirche an und vertrauen wir auch diese Welt an. Denn er allein ist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, und sein Erbarmen ist größer als unser Versagen, tiefer gehender als unsere Schuld und viel weiter als unser Verstehen. Amen.